Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur 80. Episode von Oh Schuhen, der Mutter aller deutschsprachigen Sneaker- und Streetwear-Podcasts. An den Mikrofonen wie immer der smarte, belesene, attraktiv wie charmante Amadeus Thüner, also ich, und Simon Buß. Willkommen zur neuen Episode. Was geht ab, mon frère?
Sorry, der muss so sein. Darf ich Mama sagen?
Muss ja nur ein M davor packen, ne? Also von daher kannst du es tun.
Stimmt, oh fuck. Den habe ich jetzt gar nicht so geplant. Ja, mir geht's sehr gut, mein Freund. Was war das bitte für eine Anmoderation?
Ich dachte mir zur offiziell 101. Folge, die wir veröffentlichen, denn auch wenn das jetzt die 80. ist, wir haben jetzt schon 21 O-News-Episoden veröffentlicht. Das heißt, das sind jetzt kumuliert 101 Folgen. Episoden oder Ausgaben, wie man es auch immer nennen möchte, habe ich mir was ganz Spezielles überlegt. Einfach mal so ein bisschen Selbstbeweihräucherung oder so ähnlich. Man soll ja auch immer mit einem guten Gefühl in den Tag starten und ja, das habe ich mir jetzt selbst gegeben, also von daher.
Oh Gott, mir fallen so viele unpassende Antworten jetzt ein, die ich versuche einfach zu streichen.
Ja, lassen wir das vielleicht, lassen wir das.
Oh Mann, ja. Ja gut, was dann, hä? Luft ist raus.
Episode ist vorbei.
Danke.
Wir machen nur
Tschüss, Amma.
Wir machen nur das Intro und dann verabschieden wir uns wieder.
Ja, nein. Machen wir das Beste draus.
Nein. Oh. Pass auf, hast du in letzter Zeit ein paar gute Sachen gesehen? Wenn nicht, kann ich dir kurz an dieser Stelle ein paar Tipps geben. Eventuell kennst du die Sachen schon.
Gerne.
Eventuell kennen das die Leute da draußen aber noch nicht. Und dann können wir mal ein bisschen gucken, was da passiert.
Ja, schieß los. Ja? Bin gespannt.
Ja, guck mal. Ja. War ja auch tatsächlich so, dass in den letzten Wochen das Wetter eher so semi-gut war. Dementsprechend hat man sich einfach ein bisschen mehr auf dem Sofa bewegt. Und da gab es wirklich ein paar sehr, sehr schöne Sachen, die ich zuletzt geguckt habe. Wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit gehen, gibt es da doch eine Folge aus dem Jahr 2016 namens Startup. Die läuft auf Amazon Prime, falls das an dieser Stelle jemanden interessiert, der sich dann denkt, ach shit, jetzt muss ich von Netflix auf Amazon Prime wechseln. Aber gibt's tatsächlich auch nur bei Amazon Prime. Startup ist eine Krimiserie in 3 Staffeln mit unter anderem, und jetzt wird spannend in der Konstellation, Adam Brody, den man vielleicht noch von OC California kennt, Martin Freeman, den man eventuell von Sherlock Holmes kennt, beziehungsweise kennen sollte, Sherlock Holmes, ja auch eine großartige Serie. Und
oder der Hobbit.
Oder ja, also Martin Freeman hat durchaus noch ein paar andere Sachen gemacht, aber wenn wir so in dem Seriending bleiben, war mir Sherlock Holmes...
Fargo, man könnte auch, Season 1.
Man könnte auch zum Beispiel sagen, The Office hat er nämlich auch gemacht. Und Fargo, ja, gibst du dir auch recht.
So.
Ne? Und Ron Perlman.
Der Tausendsasser.
Das auch. Ron Perlman, den ich dann aber wiederum auch am liebsten bei Sons of Anarchy verorte. Und die Serie dreht sich um illegale Machenschaften in Miami. Ganz großartig. Finde ich sehr schade, dass es nur 3 Staffeln gibt. Hätte auch durchaus noch mal eine 4. oder vielleicht sogar auch eine 5. haben können. Aber es hat mich echt lange keine Serie, also zumindest aus diesem Krimi-Bereich, so sehr mitgenommen wie die. Echt richtig stark. Kann ich nur empfehlen. Die 2. auf der Liste als Empfehlung ist eine Dramedy. Finde ich immer eine geile Wortneuschöpfung, ne? Zwischen Drama und Comedy. Trifft's aber an dieser Stelle ganz gut. Nennt sich, und jetzt kommt's, The Flight Attendant. Und dort mitspielend ist Penny von The Big Bang Theory. Und es hat ungefähr 15 Minuten gebraucht, bis man komplett diesen Charakter Penny aus The Big Bang Theory verdrängt hat und sich halt auf ihren Charakter in The Flight Attendant einlässt. Also das ist eine sehr in Alkohol und Mord gebadete Serie. Die erste Staffel gibt's jetzt seit, ich glaube, letzten Monat, im April müsste die rausgekommen sein, ebenfalls auf Amazon Prime und wirklich auch sehr, sehr gut. Und last but not least, und ich glaube, dann hat man so mit 3 Dingen, die man eventuell noch nicht kennt, auf jeden Fall schon mal ein bisschen was zu tun, ist Halston. Die ist tatsächlich letzte Woche rausgekommen, auf Netflix in dem Fall, und beschäftigt sich mit dem Leben des US-amerikanischen Modedesigners Roy Halston Frohwick, der mir ehrlicherweise vorher eigentlich kein Begriff war, der allerdings tatsächlich sehr huge war und von daher ein sehr, sehr spannendes Leben geführt hat. Und Hugh McGregor, und da haben wir es übrigens wieder mit Fargo, unter anderem, spielt den so dermaßen großartig, da ist der Rest schon fast egal, wenn der Rest nicht allerdings trotzdem sehr, sehr stark wäre. Also also wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Also meine Verlobte und ich, wir haben diese Miniserie, die sie ist, das sind 5 Folgen, an einem Tag weggeglotzt und das hat definitiv nicht enttäuscht. Also von daher, wer Lust auf neue Serien hat, Startup, The Flight Attendant und Halston kann ich nur empfehlen.
Startup klingt super, werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ich mag Penny nicht. Sorry, irgendwie, ich habe
ja, das auch schon bei Amazon Prime
zweimal gesehen.
Aber das vergisst du direkt. Das vergisst du wirklich. Nach 10, 15 Minuten vergisst du Penny als Charakter. Das ist wirklich was komplett anderes und auch sehr, sehr stark gespielt. Vor allen Dingen, weil man am Anfang nicht genau weiß, okay, wo führt mich diese Serie denn jetzt eigentlich hin? Was genau passiert da? Und da wird es auf jeden Fall auch eine zweite Staffel geben. Da bin ich gespannt, weil so irgendwie ist die erste Staffel in sich schon gut geschlossen. Und deswegen wird es interessant, wie es in der zweiten weitergeht. Aber guck sie trotzdem mal an, auch wenn du Penny nicht magst. Warum auch immer.
Ich keine Ahnung, ich habe irgendwie so 1-2 Staffeln Big Bang geguckt und irgendwann wurde es halt, also erst langweilig und dann nervig. So, und ja, keine Ahnung, bin nicht der allergrößte Fan, aber
Ist jetzt auch nicht meine liebste Serie tatsächlich, aber
wenn du das sagst, kann man dem Ganzen ja mal eine Chance geben. Ewan McGregor sowieso großartig, nicht erst seit oder durch Trainspotting.
Hey, wahnsinnig guter Schauspieler. Aber das hat er in der Serie da tatsächlich auch einfach nochmal dargestellt, beziehungsweise unterstrichen. Das ist so gut gespielt. Also wie er diesen Halston verkörpert, ist so krass. Wahnsinn.
Ich habe mir jetzt das Letzte, was ich mir angeguckt habe, ist die Basketballstaffel von Last Chance U. Auch eine sehr, sehr schöne Staffel, diesmal eben nicht auf dem Footballfeld, wo sie ja dann, ich glaube, 3 Staffeln oder 2 Staffeln beim East Mississippi Community College waren und dann sind sie an ein College gewechselt, dessen Namen ich gar nicht mehr genau weiß, um dann jetzt, wie gesagt, auf dem Hardwood zu landen. Großartige, großartige Serie, ich mag das sehr gerne und auch hier wieder tolle Schauplätze, tolle Charaktere, tolle Menschen gewählt, die da als Protagonisten dann vor der Kamera stehen. Ja, finde ich ganz großartig. Und das bringt mich auf eine Doku-Frage. Ich sehe nämlich bei Netflix die ganze Zeit Seaspiracy aufploppen. Ah, ja. Und frage mich, ob du die Serie schon gesehen hast, weil ich habe irgendwie Bock da drauf, aber bin mir nicht sicher, ob so ist so, boah, da, oder ist Serie, die Dokumentation ist ja ein Film. Also ist das etwas, was ich mir angucken möchte, sollte, weil das Thema finde ich schon interessant. Also ich mag das gerne so zu sehen, wo kommt eigentlich unsere Nahrung her, was steht irgendwie dahinter, hast du es irgendwie?
Also ich habe gefühlt so viel darüber gelesen, dass ich das Gefühl habe, das schon gesehen zu haben. Ich habe es aber tatsächlich noch nicht geschaut. Ist auf meiner Liste, das ist ja das Schöne, dass man vor allen Dingen bei Netflix, bei Amazon Prime gestaltet sich das immer irgendwie komplizierter, habe ich das Gefühl. Da finde ich den Aufbau nicht so schön, aber das sei nur an dieser Stelle kurz mal eingeworfen. Habe ich aber auf jeden Fall auf meiner Liste und wird sich da demnächst mal zu Gemüte geführt. Wobei man ja aber auch sagen muss, der Output gerade ist extrem hoch, was so Serien, Dokumentationen und Ähnliches anbelangt. Es gab zum Beispiel zuletzt noch eine sehr, sehr gute Ausgabe von Arte Tracks. Das hatte ich schon in der vorletzten O-News-Folge als Empfehlung rausgegeben. Also die hauen natürlich auch unfassbar vieles raus. Also von daher, man hat halt sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Dinge, die da gerade passieren. Aber Seaspiracy gehört auf jeden Fall noch oder ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste.
Ja, das ist bei mir auch. Mal sehen, ob ich die Zeit vielleicht in den nächsten Tagen finde und dann in einer der nächsten Episoden zumindest mal sagen kann, was mein Eindruck von dieser Dokumentation ist. Und damit würde ich sagen, kommen wir von den Serien zurück an die Füße beziehungsweise an die Schuhe, die sich an selbigen befinden. Und bei mir ist es heute ein Adidas Equipment Guidance 93 von Soulbox aus dem Jahr 2014. Schönes Grau, schönes Schwarz, schöne rote Akzente. Einfach ein toller Schuh, den ich lange nicht getragen habe, der lange einfach da stand und ich irgendwann vorm Regal stand, wie blind immer dran vorbeigelaufen bin und irgendwas anderes gepickt habe und dann fragte ich mich, wieso eigentlich nicht? Und unter einer grauen Jogginghose macht der sich richtig gut. Also, hey, kleine modische Empfehlung auch für die nächsten Pandemiewochen, für alle, die da vielleicht noch ein paar Flex-Tipps brauchen. Graue Jogginghose mit dem Schuh, ein Traum.
Ich weiß nicht, wie häufig ich meine graue Jogginghose in den letzten 395, 420 Tagen anhatte. Danke trotzdem für den modischen Hinweis. EQT Guidance 93, Ewigkeiten, niemanden mehr damit am Fuß gesehen tatsächlich. Was mag aber auch daran liegen, dass man sich mittlerweile ja eher in so einer Instagram-Bubble befindet als in einer Real-Life-Bubble. Mhm. Dadurch, dass man halt da draußen nicht mehr so viel rumläuft, sieht man natürlich auch nicht mehr so viele Leute, die vielleicht unterschiedliche Dinge an den Füßen haben könnten. Aber wirklich lange nicht mehr gesehen.
Ist mein Frage. Lieblingsequipment.
Ist auch
mein
Lieblingsequipment. Ist der einzige Equipment, den du zu Hause hast?
Müsste ich jetzt lügen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe noch so zwei, drei andere. Echt? Aber ich mag den Equipment Guidance von den Equipment-Modellen am liebsten. Kleiner Fun-Fact, als der Support 2016 zurückgekommen ist, hat das Refined-Modell den Shape des Guidance bekommen, um so ein bisschen aggressiver zu wirken. Und dann gab es, glaube ich, auch entweder 2015 oder 2016 noch ein Modell, was ich jetzt im Zusammenhang in den letzten Tagen dann auch mal wieder nach vorne gekramt habe. Ich habe es selber nicht in meinem Besitz, aber ich hätte es ganz gerne. Und das ist die Zusammenarbeit von Sneaker 76 auf dem Guidance. Ein sehr, sehr schöner Schuh, sehr sommerlich, italienischer Sneaker- und Streetwear-Retailer und einfach mit einem schönen, perforierten Rauleder auf der Toebox in so einem Türkis, Petrolblau, dann so ein bisschen so Weed und beige Akzente, schöne Farben einfach auf dem Schuh, tolle Materialien, großartig. Also das wäre auf jeden Fall auch noch so ein potenzieller Kauf.
Von der Netflix-Liste zur StockX-Liste sozusagen.
Ist ja da mittlerweile auch schon drauf.
Schon fast gedacht. Du trägst was von 2014, ich trage was von 2021 und zwar den Nike SB Dunk High Maui Waui. Ich musste natürlich direkt die Schere ansetzen, weil der mir im Original nicht so sonderlich gut gefallen hat. Wenn man ihn aber runterschnibbelt auf das, was unter der ersten Schicht liegt, ist es einer der besten SB Dunks seit Monaten. Und das ist bei so einer Taktung von gefühlt 10 Releases im Monat auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, das zu schaffen. Ich finde ihn wahnsinnig gut. Er passt halt einfach zu dem 420-Gedanken, also zu dem Sport-Zigaretten-Feiertag, den es da ja gibt und hat ansonsten auch extrem viel Kreativität. Und ich finde es auch total schön, dass viele verschiedene Leute ihn auf ihre ganz eigene Art und Weise runtergeschnibbelt haben. Manche machen nur ein bisschen was an der Toebox weg, die anderen nehmen ein bisschen was vom Mudguard, dann ein bisschen was hinten, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Manche machen so Mismatch-Paare, wo der linke anders aussieht als der rechte Schuh. Ich habe mich einfach für mich drauf geeinigt, alles weg, was keine Miete zahlt. Und von daher ist sozusagen das gesamte Blumenmuster verschwunden und darunter halt eben die Rasenfläche erschien. Und das, was da so an orangen Details aufblitzt. Also wie gesagt, wahnsinnig guter Schuh. Das Einzige, was ich besser gefunden hätte, wäre, wenn die Cream Laces, wobei ich glaube, das bei den anderen Laces, die dabei waren, auch so, wenn die nochmal ein bisschen länger gewesen wären. Manchmal ist sich Nike SB, glaube ich, nicht ganz so darüber im Klaren, wie lange ihre Laces bei SB Dunk heiß werden müssen und ich mag es eher, wenn die länger sind. Das heißt also, wenn die noch mal so ein bisschen, ja, wenn die so ein bisschen runterliegen oder wie man es am besten ausdrückt. Also weißt du, also, so dass du schon fast drauf trittst. Ich schnür den ja so hoch, dass die Außenpanels am Schuh anliegen und nicht abstehen. Das gefällt mir nicht so gut. Das finde ich beim Laufen auch irgendwie nicht so geil. Deswegen schnür ich den ja bis ins vorletzte Loch. Nee, ins vorvorletzte tatsächlich. Und mag's dann, wenn die Laces halt einfach recht lang und offensiv sind schon. Das ist in dem Fall nicht so, weil die Laces einfach ein bisschen kürzer sind. Aber du, ja, das ist jetzt auch nirgends auf hohem Niveau. Also all in all einfach der Maui Waui, ein wahnsinnig guter Schuh.
Ich finde es immer ganz gut, wenn man die Laces bis oben schnürt, also gerade bei einem High-Top oder bei Mid-Tops, wenn man dann die oberen Ösen noch einschnüren kann, so dass der Schuh wirklich komplett am Fuß anliegt. Und ich kenne genau dieses Problem, was du da ansprichst beim Laufen, wenn sich dann gefühlt der Oberschuh einmal nach außen wölbt und dann wieder nach innen zusammenschnappt, wenn man den Schritt gemacht hat. Das ist irgendwie nicht schön, aber ich mag es dann ehrlich, wenn die Schnürsenkel so abgemessen sind, dass es wenn man dann im vorletzten Loch zum Beispiel aufhören würde, man noch eine ordentliche das einfach so eine mittelgroße Schleife machen könnte. Ich finde es furchtbar, wenn es so lang ist und das dann so rumschlabbert. Nee,
das finde ich geil, aber das finde ich tatsächlich nur bei SB-Dunks geil. Nee. Vor allen Dingen bei den Lows. Also wenn du dir, das hast du ja bestimmt auch schon bei mir schon mal gesehen, aber wenn man sich das bei mir in den Instagram-Stories anguckt, wenn ich so SB-Dunks trage, die Laces sind halt immer sehr exorbitant groß und lang. Finde ich geil. Das gefällt mir. Naja, egal. Also pass auf, wir starten in die Episode. Sie hat das wunderschöne Thema How to Become a Sneakerhead. Und wie fängt man das am besten an? Vielleicht wie folgt. Herbert Grönemeyer, ja, und das ist die beste Einleitung, die wir bisher hatten, glaube ich, der fragte 1984, wann ist ein Mann ein Mann? Und wir werden oft gefragt, wann ist man ein Sneakerhead? So. Ne? Hier übrigens, male wie female, wie diverse gemeint, ist die Frage ja für viele häufig sehr klar. Ich bin ein Sneakerhead, wenn ich viele Sneaker habe. Das ist aber ehrlicherweise nur die halbe Wahrheit. Klar ist, wenn man sich als Sneakerhead bezeichnet und dann eben nur ein paar Turnschuhe zu Hause hat, dann ist das ähnlich strange wie Friseure mit beschissenen Frisuren oder Tätowiererin mit beschissenen Tattoos. Also natürlich geht es bei Sneakern um Produkte und Produkte kauft man und Produkte besitzt man. Interessiert man sich für Sneaker, hat man also meistens mehr Sneaker daheim als Leute, die sich eben nicht für Sneaker interessieren. Das ist wahrscheinlich Fakt. Aber weniger zählt die reine Anzahl der Sneaker, sondern vielmehr das Interesse an ihnen. Und man kann ja auch Interesse an Ferraris haben, wenn man selbst nur so ein oder zwei zu Hause stehen hat. Shoutout an Prinz Pi an dieser Stelle. Stellen wir uns also die Frage, wo kommt der Sneaker her? Welche Story steckt dahinter? Woher stammt die Idee? Was hat es mit dem Design auf sich? Und wieso finde ich den Schuh überhaupt gut? Ja, manchmal triggert uns die Background-Story, manchmal die Technik und das Design und manchmal ist es auch einfach nur der Colorway oder auch der Hype. Aber es sind immer die Emotionen, die uns dazu bringen, innerhalb von einer Woche den dritten Schuh zu kaufen und das Kreditkartenlimit gen, weiß ich nicht, Mond oder so zu überziehen oder uns auch zu ärgern, wenn wir mal wieder ein L kassiert haben. Über all das sprechen wir in den nächsten Minuten. Die Frage also, how to become a Sneakerhead?
Und da sollten wir einfach ganz vorne anfangen. Nämlich bei dem Triggerreiz, finde ich, also bei diesem auslösenden Element, was dafür sorgt, dass man Footwear als etwas wahrnimmt, was über die reine Funktionalität hinausgeht. Bei mir war das, das habe ich, keine Ahnung, in 80 Episoden beziehungsweise kumuliert in 101 Episoden, mindestens, ja, mit
ich hab gezählt.
Alle 10 Episoden nee,
ich
mindestens.
Ich habe gezählt,
es hast war, du, hast du nicht.
Doch, es war voll oft.
Ach, Amadeus, ich mag's, dass du so exakt bist. Ja, ja es ist halt diese Dream Team Barcelona-Geschichte. Ne? Das war 1992, ich war 9 Jahre alt und das amerikanische Dream Team hat 92 bei Olympia beim Basketballturnier teilgenommen und ich habe Michael Jordan und natürlich auch alle anderen, die mitgespielt haben, spielen sehen und war halt begeistert. Es war für mich was ganz Neues und dazu dann irgendwie die Werbung zu sehen, die da drumherum dann inszeniert wurde. Also all das hat mich dazu gebracht, genau auf das reinzufallen, was die Nike-Marketing-Abteilung halt einfach auch bezwecken wollte. So, ey, der Jordan ist schon cool und mit den Schuhen kann er noch ein Stückchen höher, weiter, schneller. Und das ist bei mir komplett angekommen. Ich war total begeistert. Und in der Folge gab es dann bei mir unterschiedlichste Triggerreize, die das halt weiterhin befeuert haben. Ob das Musikvideos sind oder waren, Musik auch im Allgemeinen, auch das hatten wir ja schon mehrfach angesprochen, ob es die Bay Area Metal Bands der 80er und 90er waren, die halt ja vor allem die Schlagzeuger gerne irgendwie Einser Jordans getragen haben, oder ob es natürlich auch Rap-Videos waren, wo Footwear auch immer eine ganz große und bedeutende Nummer war und immer sehr sichtbar. Dazu kommen Filme, die das eben abbilden und ob das jetzt ein Sunset Park Film aus Mitte, Ende der 90er ist, wo es um Basketball geht, ob das Filme sind, in denen es im Prinzip indirekt auch um einen Schuh im Football geht, ob es Space Jam war. Also es gibt so viele Filme, in denen Schuhe eine tragende Rolle spielen, die einen beeinflussen und triggern. Dazu kommen, und das hat mich in meiner Jugend auch super beeinflusst, Skate-Magazine.
Oh ja, definitiv.
Monster oder auch ein Titus Magalog. So, also das sind Dinge gewesen, die ich gesuchtet habe. Und wenn wir
weißt
schon bei Magalog sind,
beim
Katalog.
Weißt, ja. Weißt du eigentlich, dass das Monster Skateboard Magazine mich dazu gebracht hat, überhaupt schreiben zu wollen? Das ist tatsächlich
echt
der Fall. Ja. Ich habe damals, da war ich 13 oder 14, vielleicht war ich auch 11 und 12 und weiß es nicht mehr so ganz genau, was der Weg schon so lange her ist. Aber da habe ich einen Ferienjob gemacht, tatsächlich auf dem Bau. Wie das gehört, an der Schippe war das. Und da habe ich das Skateboard Magazine, also das Monster Skateboard Magazine, das MSM, habe ich immer mitgenommen, um in der Mittagspause mit Stulle, wie das so schön in Westfalen heißt, also dem Butterbrot, dieses Monster Skateboard Magazine zu lesen und zu überlegen, was ich denn mit den hart verdienten D-Mark, die ich hier bekomme, oder bekommen werde, dann im Bereich des Skateboardings machen kann. Sprich, also so, oh cool, dann setze ich mich mit meinen Jungs in den Zug und dann fahren wir nach Dortmund und checken neue Spots oder oh, ich kann mir ein neues Deck kaufen oder neue Schuhe und so. Mhm. Und ich habe dieses Magazin so unfassbar gerne gelesen, weil die eine krasse Art und Weise hatten, wie sie geschrieben haben. Die haben sehr cool geschrieben. Ich fand es einfach cool. Die haben verschachtelte, irgendwie blumige Sätze geschrieben, da war halt sehr viel Style mit bei, da waren so Sachen bei, die du nur verstanden hast, wenn du aus der Szene kamst und wenn du so in diese Szene rein wolltest, dann warst du manchmal so ein bisschen aufgeschmissen, aber nicht so sehr, dass es dich abgefuckt hat. Du hast dann überlegt, so, wo finde ich jetzt raus oder wie finde ich raus, was das bedeutet und hast dich da noch mehr reingenerdet. Ich meine, wir sprechen von einer Zeit, wo man halt nicht eben kurz das Smartphone aus der Tasche holen konnte, um kurz zu googeln, was, keine Ahnung, Wort XY bedeutet. So, was ist ein Nolly Tree Flip oder warum heißt das jetzt Tree Flip? Ist das ein 360 Flip? Was ist eigentlich Nolly? Was ist Fakey? Was ist Regular? Oder halt auch, keine Ahnung, wer ist Ali Bulala oder so? Keine Ahnung, solche Menschen halt. Und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, hat mir nochmal gezeigt, du kannst über ein Thema, was dich interessiert, schreiben und vor allen Dingen kannst du auch anscheinend damit Geld verdienen und auch davon leben, über etwas zu schreiben, was dich interessiert. Also wenn du schreiben willst, musst du nicht zwangsläufig über, weiß ich nicht, so trockene Themen wie Politik und Wirtschaft schreiben, so ungefähr. Du kannst halt auch über was Cooles schreiben, wie Skateboarding. Und ich habe dann wirklich kurz danach für ein Schülerpraktikum angefragt, wurde mir aber abgelehnt, weil ich einfach zu weit weg gewohnt habe, also so, dass da hätte man noch in derselben Stadt wohnen müssen. Ich habe aber nicht in der Nähe, also oder nur in der Nähe von Münster gewohnt, deswegen hat das nicht geklappt. Und irgendwann habe ich ja selbst bei Titus gearbeitet und das Monster Skateboard Magazine entstand ja aus diesem Titus-Konglomerat. Also von daher, da war ich dann schon nah dran, aber trotzdem hatte ich meine erste Veröffentlichung und das war mir immer extrem wichtig, dass ich das irgendwann noch schaffe, hatte ich meine erste Veröffentlichung und auch meine einzige, weil das Magazin leider dann 2 oder 3 Ausgaben später eingestellt wurde, im Monster Skateboard Magazine im Jahr 2000, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 2014, da habe ich mit Mike Vallely ein Interview darüber geführt, dass er nicht nur ein unfassbar krasser Skateboarder ist, sondern in dem Moment auch tatsächlich der Sänger der ebenfalls unfassbaren Band Black Flag. Und das habe ich ins Monster Skateboard Magazine gebracht und bin da heute immer noch sehr, sehr stolz darauf, dass ich das einmal hinbekommen habe, einmal in diesem Magazin zu veröffentlichen und bin umso trauriger, dass es danach halt eben wegen mir natürlich den Bach runtergegangen ist.
Ich wollte sagen, ne, welchen Anteil hattest du daran?
Nee, aber das kurz eingeworfen. Also so diese Möglichkeit, etwas zu sehen und zu erkennen. Und tatsächlich war es dann im Nachgang, und ich weiß, ich hole jetzt hier gerade ein bisschen weiter aus, aber dafür haben wir diesen Podcast, ja, als ich dann irgendwann auch jemanden wie Falk Schacht im Fernsehen gesehen habe, der halt über Hip-Hop gesprochen hat und über Rap-Musik, da habe ich gesehen so, okay, nicht nur Skate, also anscheinend kann man nicht nur mit Skateboarding irgendwie sein Leben bestreiten, sondern irgendwie auch mit dem Sprechen und Schreiben über Hip-Hop. Und fand das halt einfach, das war so ein Opener irgendwo auch. Also tatsächlich jemanden zu sehen, wo du dann wusstest, geil, ich kann das, was ich mag, was mich interessiert, kann ich vielleicht zu meinem Leben machen. Aus einer Leidenschaft heraus natürlich und nicht aus einem, so ich will jetzt Geld verdienen. Aber lieber verdiene ich Geld mit dem, was mir Spaß macht, als mit irgendwas, was mir keinen Spaß macht. Und das fand ich dann sehr krass zu sehen. Und als ich dann meine ersten Juice-Artikel veröffentlicht habe und tatsächlich 2,50 Mark damit verdient habe, konnte ich natürlich nicht davon leben. Das konnte man von der Juice tatsächlich so gut wie nie. Aber es war zumindest so der erste Moment. Weißt du, du hast irgendwie jahrelang kostenlos geschrieben und dir den Arsch abgearbeitet und jetzt endlich hast du mal so ein paar Euros dafür gekriegt. Das war schon krass. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Skateboard-Magazine, in denen man Subkulturen gesehen und in denen man sich dann auch informiert hat, ne? Genau, ja.
Du sprichst über Gegenwartskultur. Und ich finde, dass diese Gegenwartskultur, egal ob es Skateboarding ist, ob es Basketball ist, ob es Musik ist, ob es Filme sind, ist das, was uns beide ganz stark in unserer späten Kindheit, frühen Jugend beeinflusst hat. Und für uns Footwear, naja, im Falle des Dream Teams und Michael Jordans Basketballschuhe, im Falle von Skateboarding halt entsprechend Skate-Silhouetten, halt extrem geprägt hat. Und Ja, war das früher vielleicht ein gedrucktes Magazin, etwas, was man haptisch in den Händen halten konnte, oder Musikvideos, die man dann irgendwann im Lauf des Tages auf MTV oder Viva oder anderen Musikkanälen, die es da zwischendurch auch mal gab, gesehen hat. Im Fernsehen ist es heute vielleicht eine andere Plattform. Es ist vielleicht Instagram oder TikTok oder YouTube oder was auch immer. Und dort finden dann halt aber auch Influencer statt, aber auch Musiker, Skater, Sportler, Schauspieler, die sich da dann mittlerweile selbst publizieren können. Und ja, wenn man heute nicht mehr den Schuh von Michael Jordan haben möchte, sondern von Travis Scott, dann ist das eben so. Aber die Mechanik, dieser Trigger ist der gleiche, und die Leidenschaft, von der du gesprochen hast, das ist das, was es auslöst, ne? Dass man versuchen will, du hast es gerade schon gesagt, so ein Deep Dive hinzulegen. So, ich lese jetzt das, das und das. Ich möchte aber mehr wissen. Ich möchte in diese Stadt, ich möchte an diesen Punkt, ich möchte zu diesem Event, ich möchte die nächste Ausgabe lesen, oder ich möchte die, keine Ahnung, Ausgabe von vor 3 Monaten eigentlich gerne lesen, weil da irgendwo ein Bezug gesetzt wurde oder ein Interview mit dem und dem und dem drin ist. Diese Leidenschaft, die entsteht, ist so das eine, dieses Suchten, dieses Thema zu suchten, zu Deep Diven. Auf der anderen Seite aber auch das, was dann unweigerlich passiert, die Connection zu Menschen, weil du kannst dich natürlich den ganzen Tag mit deinem Monster Skateboarding Magazine auf die Baustelle setzen, deine Stulle essen und alleine für dich lesen und alleine für dich sein, aber wenn du weiterkommen möchtest und wenn du ein Teil dessen sein möchtest, was dich so begeistert, musst du zwangsläufig mit Menschen interagieren. Und da sind es dann für mich im Prinzip die beiden wichtigen Faktoren für eine Leidenschaft gegeben. Das Interesse für etwas und dann, natürlich, wenn es jetzt um ein Produkt geht, es auch zu kaufen, wenn es um einen Sport geht, ihn auch auszuüben, aber dadurch dann den zweiten Faktor zu verwirklichen, mit Menschen in Kontakt zu sein. Das ist für mich der Auslöser für die Leidenschaft.
Man trifft sich da mit Leuten, man connectet sich mit Leuten. Früher war es dann, dass man vielleicht auf Events gefahren ist oder in die nächstgrößere Stadt. Im Skateboarding war es dann zum Beispiel, du bist halt einfach in die nächstgrößere Stadt gefahren, warst am Bahnhof und hast geguckt, so, welche Leute sind denn da jetzt gerade am Start? Wer sieht nach Skateboarder aus? Respektive, wer hat ein Skateboard mit dabei? Und dann hast du die Leute angesprochen, gesagt, so, ey, wo sind hier die Spots oder wo fahrt ihr hin? Was macht ihr? Und hat sich dann im Ganzen halt angeschlossen. Im Sneaker-Bereich ist es dann häufig so, dass du eben in die Sneaker-Stores deines Vertrauens gehst und einfach mal mit den Leuten quatscht. Und ich erlebe das heute auch immer noch. Es ist so, dass sich Menschen freuen, wenn man miteinander redet. Also so blöd, wie das auch klingt oder so sinnig, wie es im ersten Moment ja auch erscheint. So, ja, natürlich geht man da rein und sagt Hallo, aber man geht nicht nur da rein und sagt Hallo und Tschüss, sondern man kann mit den Menschen, die dort arbeiten, tatsächlich auch reden. Wobei vielleicht nicht unbedingt im Supreme Store in New York. Da ist es, glaube ich,
gar keinem Supreme Store.
Da ist es, glaube ich, ich weiß nicht, wie es in dem neuen in Spanien so ist. Vielleicht sind die Leute da ein bisschen entspannter. Man weiß es nicht. Muss man mal rausfinden, wenn es wieder die Möglichkeit dazu gibt. Aber Spaß beiseite. Natürlich waren Skate Stores schon immer irgendwie cooler als man selbst. Aber eigentlich geht's ja darum, man spricht mit den Leuten, man interagiert mit den Leuten, man baut sich somit halt einen Kontakt auf oder auch eine Community. Und man merkt ja sehr schnell, ob der Gegenüber tatsächlich jemand ist, der wirkliches Interesse daran hat, oder ob man das jetzt irgendwie aus, weiß ich nicht, einem Zwang macht oder weil man denkt, man müsste das jetzt tun oder einfach, um auf cool zu machen oder so. Poser wurden ja immer schon erkannt und ich glaube, daran hat sich heutzutage nichts geändert. Egal, ob man irgendwie auf Instagram oder auf TikTok eine andere Wirklichkeit darstellen kann, am Ende des Tages kommt es immer irgendwie raus, wenn man nur postet und das nur tut, weil man denkt, das wäre cool. Also man sollte halt eben die Möglichkeit nutzen, und wie gesagt, aktuell ist das ja mit in die Stores gehen ein bisschen schwieriger, aber auch sowas geht auf Social Media Ebene eben auch. Einfach mal den Leuten nett und freundlich in die DMs sliden, einfach mal irgendwie Nachfragen stellen oder sich versuchen zu connecten, die gemeinsamen Interessen finden und dort dann halt eben über ein Thema, was einen interessiert, übereinkommen. Das ist halt eben das, was Spaß macht, was ja auch den eigenen Horizont erweitert. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich mich da selbst hinsetze und, keine Ahnung, mir selbst erzähle, wie toll ich jetzt irgendwie meine Sneaker finde und irgendwas darüber weiß. So, der Austausch macht es ja erst spannend. Der Austausch ist ja auch das, was dann die Geschichten hervorbringt. Und die Geschichten sind ja das, was uns am meisten interessiert, muss man mal ganz ehrlich sein. Ohne Geschichte gibt es keine Emotionen und ohne Emotionen würde uns das Ganze natürlich irgendwie auch am Arsch vorbeigehen. So, ne? Also wenn man Turnschuhe nur deswegen trägt, weil sie den Fuß schützen, dann mag das sicherlich ein Grund sein, aber dann ist es ja nicht der Grund, warum man sich ein zweites, drittes, viertes, irgendwann 200. Paar an Turnschuhen kauft. Also da ist es ja die Emotion.
Ich finde es ganz witzig, diese Geschichte, die du erzählt hast, dass man mit dem Skateboard in irgendeine andere Stadt fährt und erstmal am Bahnhof so ein bisschen auscheckt, so, wer könnte hier eventuell noch? Und ja, genau das Gleiche auch so in vielen Städten erlebt, auf Klassenfahrten, wo man sich gesagt hat, ich muss jetzt aber unbedingt in den Store, in den Store und in den Store gehen, weil da Skate-Shops genauso wie Sneaker-Stores waren immer schon auch Meeting-Points, um sich irgendwie auszutauschen.
Aber,
und sie werden es auch.
Klassenfahrt hast du gerade gesagt? Ich habe das immer noch tatsächlich. Ja. Ich mache mir immer noch, wenn ich in eine andere Stadt fahre, mache ich, oder in eine Stadt, die ich nicht kenne, mache ich mir immer noch eine Liste, so in welche Stores ich gehen möchte.
Nein, klar, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Nur ich, also jetzt ist es einfacher, in andere Städte zu kommen. Also ich kann mich, wann immer ich möchte, in mein Auto setzen und in irgendeine Stadt fahren und irgendwas erleben. Und damals war es halt in der Schulzeit, so 7., 8., 9. Klasse oder so, die Klassenfahrt nach, oh Gott, zum Glück, wir fahren nach Frankfurt, weil da gibt es ein Railslide und was auch immer so. Ne? Also das ist so ein bisschen das gewesen, wo dann das Besondere halt einfach möglich war. Und das Gleiche gilt ja auch für Foren, ob das jetzt Crooked Tanks oder Sneaker TV ist, beziehungsweise war, ob es Sneakermessen sind, beziehungsweise ja, während Corona natürlich schwieriger, aber dann zukünftig vielleicht auch wieder, auf denen man sich einfach mit Menschen austauschen kann. Gerade im Moment, vielleicht auch in der aktuellen Zeit, etwas digitaler, aber in der Mechanik ja gleich. Austausch, um Wissen aufzusaugen und es dann auch anzuwenden. Also beispielsweise, ich interessiere mich für Sneaker-Releases und möchte jederzeit Bescheid wissen, wann was passiert. Okay, dann folge ich auf jeden Fall dem O-News-Podcast auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt, weil ich da am Freitagmorgen einfach ganz kompetent erfahre, wie diese Lob, also Eigenbeweihräucherung ja auch gerade vollkommen entgleitet.
Ey, damit habe ich habe das Intro schon so gestartet, du kannst gerne so weitermachen. Also eigentlich, Punkt, man folgt dann dem O-News-Podcast und das war's
ganz
dann
genau.
Schon. Nein, Spaß
beiseite. Wissenspunkt abgehakt. Nein, aber du folgst halt solchen Plattformen, bist informiert, hast vielleicht noch auf Instagram The Drop Date oder Soul Collector. Und
Sneaker News.
Weißt, ja, so, du
Sneaker
weißt, du weißt am
Detroit,
Ende.
Ja.
Du weißt dann am Ende einfach Bescheid, wann, was, wo, wie passiert. Und wenn du dich weiter darüber interessierst und tiefer in dieses Thema rein möchtest, dann guckst du dir das komplette Komplex-Video-Angebot oder hörst dich durch das Podcast-Angebot durch, in denen dir halt einfach von irgendwelchen ganz interessanten Geschichten hinter bestimmten Sneaker-Events oder auch bestimmte City-Guides präsentiert werden, beziehungsweise auf Länderebene runtergebrochen wird, was, wann, wo, wie, weshalb so ist, wie es einfach ist, oder hörst dir halt einfach auch einfach aktuelle Themen an, die da dann auch besprochen werden. Also Komplex ist da ganz groß, wenn es um solchen Content geht. Du entwickelst dein Wissen einfach weiter. Und
wir werden ja auch häufig gefragt, was bedeuten eigentlich die einzelnen Begriffe? Denn klar ist ja auch, nicht jeder von uns ist jetzt schon seit 20 Jahren in dieser Sneaker-Szene und nicht jedem von uns ist halt direkt klar, was bedeutet. Es gibt auch genügend Leute, die unter anderem auch uns hören oder auch unserem Instagram-Account folgen, die eben jetzt gerade erst angefangen haben, sich für diese Thematik zu interessieren. Und da ist es vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz hilfreich, so 2, 3, ich sag mal, der wichtigsten Begrifflichkeiten mal kurz zu erklären, so dass man halt beim nächsten Mal direkt weiß, okay, was bedeutet das eigentlich? Als da wären natürlich das klassische WOMFT, eins der Lieblings-Hashtags im Social-Media-Zeitalter, bedeutet nichts anderes als What's on my feet today und ist ja auch das, was Simon und ich in jeder Episode immer wieder an den Anfang stellen, um uns kurz darüber zu unterhalten, was wir am heutigen Tage am Fuß tragen.
Yes, sir.
Dazu gibt's natürlich sowas wie LPU oder LPU, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, bedeutet aber Latest Pickup und zeigt im Endeffekt das, was man sich zuletzt gekauft hat. Das finde ich gerade in den Facebook-Gruppen auch immer ganz spannend, wo Leute dann schreiben so, oh, mich wird super interessieren, was ihr euch zuletzt gegönnt habt. Hier übrigens bei mir, der krasseste LPU der letzten 200 Jahre. Das ist immer geil. Aber das bedeutet im Endeffekt LPU. Gibt's natürlich solche Begrifflichkeiten wie DSWT oder DSWT, also Dead Stock with Tags, bedeutet heutzutage eigentlich, der Schuh ist ungetragen, eigentlich nur für Fotos aus der Box genommen worden. Dead Stock selbst bezeichnete aber ursprünglich eigentlich etwas, was im Lager mehr oder weniger vergammelte, also Dead Stock, toter Bestand. Das lag dann einfach bei den Mom-and-Pop-Stores oder in Deutschland dann eher in den klassischen Sportartikelgeschäften hinten irgendwo im Lager, weil sich kein Mensch dafür interessiert hat, keiner den 180er in Schwarz mit silbernem Swoosh kaufen wollte. Ich komme übrigens darauf, weil aufgrund dessen habe ich ihn nämlich kaufen können, damals bei uns im örtlichen Sportartikelgeschäft. Aber das bezeichnete halt ich eigentlich damals das Wort Deadstock, also toter Bestand, wo du dann halt als Sneakerhead und Sneakerinteressierter mal anfragen konntest, ey, darf ich mal bei euch ins Lager? Kann ich mal gucken, was jetzt gerade nicht in der Auslage liegt? Vielleicht gibt's da ja irgendwas, und dann konnte man schnell einen Schnapper machen. Heute ist Deadstock eher damit zu übersetzen, dass halt der Schuh ungetragen und ungenutzt ist und dementsprechend neu zu kaufen ist. Also das sind so zwei, drei Begrifflichkeiten, mit denen man sich mehr oder weniger täglich beschäftigt. Dazu kommt dann noch ganz, ganz viel anderes, aber ich denke, da kann man sich halt eher sehr schön über die Zeit und über das Interesse halt reinbewegen. Und das ist wie eben an dem Beispiel, ne, wo der kleine Amadeus auf der Baustelle saß, sein Butterbrot gegessen hat und die Monster Skateboard Magazine Ausgabe ließ, kann man das ganz gut darüber erklären. Man fängt an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wenn es einen einmal bekommen hat, dann lässt es einen im besten Falle nicht mehr los. Und dann entwickelt sich darüber ja nicht nur die Möglichkeit, sich da reinzubegeben, sondern es öffnet sich einfach auch eine gesamte Welt. Und das ist das Geile. Das ist immer noch extrem spannend. Und selbst jetzt mit 35 Jahren, die ich ja jetzt nun auch schon alt bin, gibt es immer wieder Dinge, wo ich sage, okay, krass, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Oder diese Connection ergab sich noch gar nicht. Weil das muss man ja auch sagen, die Sneaker-Kultur ist eine Subkultur, die mittlerweile im Mainstream gelandet ist. Und natürlich kann man an der Oberfläche kratzen. Natürlich kann man sagen, Travis Scott ist ein unfassbarer Name, Kanye West ist ein unfassbarer Name. Da passiert sehr, sehr viel, was teuer ist, sehr viel Monetäres, krasse Erfolgserlebnisse oder auch tolles Produkt. Mensch, das sieht gut aus am Fuß, oder das ist das, was man aktuell tragen muss, um halt eben angesagt zu sein und den Hype zu haben. Aber was gibt's denn da für die ganzen Zwischengeschichten? Ja, ein Kanye West, der den ersten Nike Air Yeezy oben in seinem Flugzeug mit Bleistiften auf einen Zettel gezeichnet hat und gesagt hat, so möchte ich, dass das aussieht. Oder auch, was hat denn ein Air Jordan 1 eigentlich wirklich mit Michael Air Jordan zu tun? Ja, nicht nur der Name natürlich, sondern was für eine Besonderheit hat das Ganze? Ja, was hat das mit Pelé und dem Puma-Schuh auf sich? Also alle diese Möglichkeiten, ich habe jetzt gerade nur drei Stück aufgezählt, ne, sind halt so unfassbar, dass man halt so viele Stories darüber rausfinden kann, die in allen möglichen Bereichen reingeht. Und ich hatte das Gefühl schon bei unserer letzten Episode, als wir über den New Balance 574 gesprochen haben, haben wir anhand eines Schuhs nicht nur den Sportaspekt gehabt, sondern auch den Hardcore-Punk-Aspekt, wir hatten den Hip-Hop-Aspekt, wir hatten den Terrace-Culture-Aspekt und wir hatten den Sneaker-Aspekt, vor allen Dingen dann im Hinblick auf Tokio. Und das alles nur anhand eines einzigen Schuhs. Und das ist beileibe nicht der einzige Schuh, der sehr ikonisch ist und der solche Stories hat. Und wenn man dann halt das Interesse daran hat, sich damit zu beschäftigen, dann ist man diesem, bin ich ein Sneakerhead, oder dann bin ich dieser Fragestellung bzw. der Beantwortung der Frage, bin ich ein Sneakerhead, schon mal auf jeden Fall ein Stück weiter.
Irgendetwas triggert dich, du entwickelst eine Leidenschaft und stürzt dich da wirklich kopfüber rein und sammelst Wissen und saugst es förmlich auf. Und dann ist natürlich wieder diese Produktfrage, ne? Also es sind so viele tolle Geschichten hinter einem 1er Jordan, hinter einem Puma King oder hinter ganz anderen Schuhen wie dem 574, über den wir in der letzten Episode gesprochen haben. Aber das Ganze muss sich natürlich finanzieren. Und da kommen wir an so einen Punkt, dass man sagt, okay, klar, man geht schnell ein bisschen auf den Bau. Und wenn man irgendwie jeden Tag die Stulle isst und dann im Bus nach Hause sitzt, kann man sich schon überlegen, wenn ich das Geld wirklich kriege, was ich kriege, dann kann ich mir den Schuh kaufen. Das ist wunderbar. So startet es und so ist es, glaube ich, bei uns allen irgendwann mal losgegangen, dass wir in einem Nebenjob, in einem Ferienjob oder dann vielleicht auch in unserem ersten Job irgendwie das Geld gespart haben. Keine Ahnung, vielleicht haben wir uns auch konfirmieren lassen und für eine Glaubensrichtung entschieden und gesagt, so Mensch, von der Kohle kann ich mir aber noch. Oder wir haben einfach das Taschengeld angespart. Aber irgendwann ging es einfach los und so haben die ersten Käufe stattgefunden. Dann hat man das Ding manchmal einfach bis zum faktischen Auseinanderfallen gerockt und das Ding war durch. Manchmal ist man auch ein bisschen vorsichtiger damit umgegangen und hat versucht, es dann nach ein paar Mal tragen, das Ding auch wieder weiter zu verkaufen. Denn ja, Resellen gehört bis zu einem gewissen Grad definitiv mit dazu, denn ja, das Geld, was dazu nötig wäre, gerade aktuell in der Zeit, in der wir uns bewegen, wirklich all das kaufen zu können, was man gerne hätte, Das bedarf natürlich dann auch einem gewissen Kleingeld oder eben einem geschickten, ich habe ein paar Paare zu Hause und ich sehe, dass ich eins monetarisieren kann, um mir ein anderes zu kaufen, was mich jetzt gerade mehr triggert als das, was ich dann monetarisieren würde. Dafür waren ja auch früher die Sneaker-Messen gut. Also sich dann einfach auf einer Sneakerness, auf einer Kicks in the Hall, auf einer Mesh and Laces oder auch auf einem Soulmart irgendwie mit einem Stand hinzustellen und seine Paare anzubieten, war ja für nichts anderes gut, als sich das Hobby dann weiter zu finanzieren. Und entsprechend gehört es so weit, finde ich, dazu, bis man halt sagt, okay, ja, ich versuche jetzt einfach über jeden noch so an der Grenze der Legalität oder auch darüber hinaus möglichen Trick anzuwenden, um mir möglichst viele Paare eines Schuhs zu ziehen, von dem ich behaupte, dass ich damit eine gute Marge machen kann. Und wenn es dann halt so weit geht, dann hat das natürlich nicht mehr viel mit Kultur zu bekommen und auch nicht viel damit, ein Sneakerhead zu sein. In erster Linie möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Aber finanzieren muss man sich das Ganze natürlich schon.
Tja, von nichts kommt nichts, ne?
Während man sich heute dann oftmals in der Sneakers-App mit ganz vielen Gleichgesinnten in eine Schlange, besser bekannt als die 9 Uhr Warteschlange, stellt, sich vielleicht bei dem einen oder anderen Online-Retailer oder in anderen Apps auch versucht, ja, sein Objekt der Begierde zu ergattern, hat man das früher dann auch vor Covid auf jeden Fall noch ganz 1.0 in Stores gemacht, musste sich da auch oftmals anstellen, musste sich da auch oftmals sehr lange anstellen, weil es damals noch Campouts gab. Manchmal waren das so Teil-Campouts.
Simon, was sind denn Campouts?
Amadeus, gut, dass du fragst. Ich möchte es gleich erklären.
Dann wollen wir doch an dieser Stelle mal kurz darüber sprechen.
Ja, Campouts sind so für die ganz alten Hasen so nostalgische Erinnerungen. Und bedeuten eigentlich, dass man sich für einen Schuh in eine Schlange gestellt hat und die Schlange nicht im Prinzip mit Ladenöffnung sich gebildet hat, sondern teilweise mehrere Tage bis Wochen davor. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, gab es das erste Campout in Deutschland für den Puma MTV. An den Puma Suede war das, glaube ich, das erste richtig kranke Campout war der Nike Air Yeezy 2. Da gab es in Berlin vor Soulbox, glaube ich, waren das 9 oder 10 Tage Full Campout. Und das heißt eben, dass man sich im besten Fall seinen Campingstuhl und einen Schlafsack mitbringt und sehr lange vor einem Sneakerstore sitzt und wartet, bis der Laden aufmacht. Dabei wird dann eine Liste geführt, wer war zuerst da, Name, Schuhgröße. Und bei einem Full-Campout sind Checkzeiten natürlich total unnötig. Bei einem nicht kompletten Campout hat man dann Checkzeiten, das heißt, man trifft sich zu bestimmten Uhrzeiten alle zusammen am Store und setzt einen Haken in der Liste, der Listenführer fragt dann, okay, auf Platz 1 in der Liste ist der Amadeus. Amadeus, bist du da? Ja, da hinten ist er, alles klar, Checkzeit, kriegst ein Häkchen. Wenn du nicht da sein solltest, aus welchem Grund auch immer, fliegst du aus der Liste. Diese Campouts waren dann also dazu da, um die Reihenfolge vor dem Store ganz klar auszumachen, wer war zuerst da und kriegt auf jeden Fall seinen Schuh in seiner Wunschgröße. Das war natürlich ein bisschen Lagerfeuerromantik, möchte man ja bringen, so weil es auch einfach cool war, sich man verlängertes Wochenende mit Gleichgesinnten vor einem Store sitzen zu unterhalten. Das war aber nicht nur romantisch, weil nachts bei klirrender Kälte im Winter teilweise in einem Schlafsack eingemummelt vor einem Store zu sitzen, das muss man auch erstmal wollen. Und irgendwann kommt man ja auf den Gedanken so, Mist, ich muss auf Toilette. Und man kann bei bestem Willen nicht an die Tür seines Sneaker-Stores pinkeln und man sollte es auch einfach in der Nachbarschaft nicht machen. Wir sind ja irgendwie in einer zivilisierten Welt und sitzen im dümmsten Fall in einer Großstadt. Kleiner Tipp von mir, falls Corona vorbei sein sollte und irgendwann irgendjemand wieder sagen sollte, Mensch, lass uns doch für einen Sneaker-Release mal so ein Full-Campout machen. Geht mal in der Umgebung so ein paar Cafés und Bars an und sagt, bevor ihr euch in die Reihe einsetzt, trinkt da einen Kaffee oder holt euch ein Glas Wasser, quatscht mit der Belegschaft, sodass die ein Gesicht zu euch haben. Denn wenn ihr dann irgendwann mal auf Toilette müsst,
dann pinkelt ihr nämlich vor das Restaurant und dann haben sie ein Gesicht zu euch und dann ist nämlich direkt Action angesagt.
So. Das ist sehr, sehr richtig, ja. Auf jeden Fall, diese Full Campouts gibt es natürlich heute in der Form nicht nur durch Corona nicht mehr, sondern man hat sich da so ein bisschen von wegentwickelt, weil es dann auch doch ziemlich eskaliert ist irgendwann, wenn ein paar hundert Menschen ein komplettes Wochenende einen Bürgersteig, einen Bordstein besiedeln und eigentlich kein Vor und Zurück mehr möglich ist für normale Passanten oder Anwohner, ist ja natürlich auch immer mit einer gewissen Lautstärke verbunden. Und so hat sich das dann irgendwann ein bisschen verkürzt und digitalisiert, ist auf Raffle-Tickets umgestiegen und hat gesagt so, ey, komm an den Store, füll dein Raffle-Ticket aus und wir sagen dir am Ende, wer den Schuh kaufen kann durch ein Losverfahren. Und so wurde dieses Full-Campout, was es lange Jahre gab, dann mehr oder weniger so beendet.
Meinst du, wir werden jemals wieder ein Full-Campout haben, jetzt mal abseits von Covid-19?
Auf gar keinen Fall, glaube ich. Also ich glaube höchstens als Aktion. Weil das ist ja, also für die Teilnehmer ist es hart, aber natürlich auch für die Stores, weil ich meine, du musst halt ja auch mit all den Anwohnern und all den Anwohnerbeschwerden irgendwie umgehen können und können müssen, da immer wieder gut Wetter zu machen jeden Samstag. So, ja, da sitzen jetzt schon wieder 4 Tage lang irgendwelche Leute vorm Store auf der Straße und ja, es ist laut und es riecht nicht gut, weil dann vielleicht doch 3 Leute nicht vor das Café pinkeln, sondern an die Laterne. Also es ist halt schon ein Stressfaktor, glaube ich, für die Nachbarschaft und entsprechend, glaube ich, vielleicht irgendwann wieder als Aktion, dass man als Store sagt zum Beispiel, ey, wisst ihr was, kommt doch irgendwie vorbei, wir machen das über Instagram, jeder bringt seinen Schlafsack mit, ihr könnt eine Nacht im Store schlafen, wir mieten abends noch das lokale Kino, machen irgendwie eine runde Nummer draus. Ich meine, sowas bei Overkill zum Beispiel ja auch Ewigkeiten so, dass man gesagt hat, also Mensch, da sitzen jetzt 30 Leute vorm Laden, als es noch nicht 3000 waren für einen Air Max 97 oder für einen BVG-Equipment. Dann hat man gesagt, so komm, ist kalt draußen, drin gibt's eine Kiste Bier, kommt erstmal rein, wir trinken einen zusammen, alles wird cool. Das so ein bisschen auf so eine Community-Art und Weise zu machen, für spezielle Releases, vielleicht für eigene Colorways, dass man sagt, okay, Sneaker Store X hat eine Collab mit Marke Y und die Paare gehen wie gewohnt über irgendwelche Raffles und sonst was in den Verkauf, aber 50 Paare ziehen wir raus und für Stammkunden und für ein paar Glückliche machen wir eine Woche vorher schon ein kleines Event und das erinnert so ein bisschen an das Campout von früher, aber ich glaube, über diesen Aktivierungsgedanken hinaus wird sich dieses Konzept in den nächsten Jahren, glaube ich, eher nicht so fortsetzen. Hm. Ist meine Meinung. Kann ja, also wir brauchen jetzt nicht Trübsal blasen. Nee,
ach Quatsch. Ich meine, ganz ehrlich, also es gibt sicherlich auch Schöneres, als in einem Dezember oder so bei einem Full-Campout sitzen zu müssen, weil man sonst keine andere Chance hat, den Schuh zu bekommen. Allerdings, ich meine, wie hoch ist aktuell sowieso die Chance, überhaupt an irgendeinen Schuh ranzukommen? Kann man sich dann auch fragen. Und dann ist es sicherlich vielleicht doch entspannter, einfach auf dem Sofa sein L zu kassieren, als in der Schlange nach, weiß ich nicht, 3 Tagen zu hören, so, tja, bist jetzt leider doch zu spät, beziehungsweise zu spät in der Schlange gewesen. Aber dieser Nostalgiefaktor, der dahinter ist, also ich habe schon immer so ein bisschen auch das Gefühl, es haben sich darüber hinaus natürlich viele andere schöne Stories ergeben, ne? Wenn man halt eben bei so einem Campout mit dabei war oder wenn man, auch wenn es jetzt kein Full-Campout im Sinne von 4 Tagen bei klirrender Kälte war, auch einfach mal so dieses Anstehen am Store, sich mit den Leuten unterhalten, ein bisschen quatschen, das hat natürlich halt eben genau diesen Effekt. Das ist halt was anderes, als wenn man sich dann, selbst wenn man dann eine WhatsApp-Gruppe hat, sich dann um 9.16 Uhr dann darüber austauscht, yo, hab ein L, ja, ich auch, ja, scheiß Tag, ja, Samstag gelaufen, yo, Wochenende auch. Das ist ja nochmal was anderes, ne? Also von daher, ich würde mich freuen, wenn es sowas in die Richtung mal wieder gäbe, aber ja, ich gebe dir recht, also es gibt diverse Gründe, die eigentlich tendenziell eher dagegen sprechen und man muss auch sagen, es ist natürlich für die Stores auch immer ein ziemlicher Aufwand, ne? Aber auf der anderen Seite, dieses Community-Ding hatte auch schon immer was Schönes auf jeden Fall. Generell freue ich mich einfach darauf, wenn überhaupt mal sowas wieder in Betracht gezogen werden kann, sagen wir es mal so.
Ja, das ist, und wie es dann auch immer ausgestaltet wird, und ich, ja, vielleicht, glücklicherweise habe ich vielleicht Unrecht mit meiner Ansicht zum Full Campout und es gibt tatsächlich wieder Möglichkeiten, die einfach neben einem Raffle, neben auch Online-Release-Formen über Homepages und Apps, dann halt einfach weiterhin Sneaker-Enthusiasten die Möglichkeit bieten, an ihren Schuh zu kommen. Und ja, wenn man dann mehrfach nicht das L kassiert hat, sondern ein W, dann hat man irgendwann natürlich auch im Verlauf des Lebens eines Sneakerheads das ein oder andere Paar zu Hause rumstehen. Und irgendwann, wenn es dann halt vielleicht mehr als 2-3 sind, sondern eher so Richtung 20-30 geht, wird man sich dann zwangsläufig die Frage stellen, was ist das hier eigentlich? Ne? Sind das vielleicht 30 Paar Schuhe, die alle drei Streifen haben? Bin ich vielleicht ein Mono-Brand-Sammler? Shoutout geht raus an unseren Kollegen Eisberg, der Master of Air, der wirklich super viel Nike gesammelt hat. Nicht nur Air Max, aber eben gerade dafür berühmt und bekannt geworden ist. Oder eine Quote, der halt die drei Streifen sammelt wie kein zweiter. Und damit halt einfach so sich ihre besondere Nische jeweils aufgemacht und gefunden haben, bin ich vielleicht ein Multi-Brand-Sammler, weil ich einfach sage, ey, da steht jetzt gefühlt 30 Paare, 30 unterschiedliche Brands bei mir im Flur oder im Schuhschrank und ich bin einfach jemand, der einfach nur Bock auf Sneaker hat und sich das kauft, völlig losgelöst von der Brand, worauf er Bock hat. Habe ich Bock auf eine bestimmte Stilistik? Sind das alles Basketballschuhe oder Court-Silhouetten oder Skateschuhe? Sind das vielleicht einfach auch bestimmte Zeiträume, sind es nur Schuhe aus den 80ern oder nur aus den 2010ern? Sind es Serien bzw. Teilserien, Jordans bzw. nur bestimmte Jordans 1, 2 und 3 zum Beispiel, die da vor mir stehen und dann irgendwann natürlich auch gelagert werden wollen. Ist das alles in Pappkartons so im Flur stapelbar? Wo bewahre ich die Pappkartons auf? Wie lagere ich meine Schuhe? Habe ich irgendwelche Schwerlast-Hochregale, die ich mir in die Wohnung oder in den Keller ziehen kann?
Schon
oder lagere ich alles in Plastikboxen, weil es irgendwie vielleicht ein bisschen schöner aussieht oder durch das Durchsichtige vielleicht besser organisiert werden kann. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und wie pflege ich die Schuhe eigentlich? Bin ich jemand, der die Schuhe trägt und rockt und einfach sagt so, egal ob das jetzt ein General Release ist, ob das das erste Paar ist, was ich jemals besessen habe oder das teuerste, ich rocke meine Schuhe, es sind alles Bieter und ich gehe ab und an mal mit einem feuchten Lappen drüber und das war's. Oder bin ich wirklich jemand, der nach jedem Tragen fein säuberlich alles wieder zusammenlegt, original verpackt, vorher natürlich noch nach allen Regeln der Kunst gepflegt und gereinigt hat?
Ja, du sprichst über mich. Und
ja, oder bin ich irgendwann sogar an einem Punkt, da ich sage, hey, ich bin jetzt in diesen, da habe ich letzte Woche erst mit einem Kollegen kurz zwischen Tür und Angel gesprochen, der gesagt hat, so, oh, letztens mal einen Air Max 360 angezogen, zwei Schritte gegangen und da war das Ding dann auch Geschichte. Ja, wie restauriere ich das? Finde ich eine Spendersohle für meine Lieblinge, um dann bröckelige beziehungsweise dann wirklich auch explodierte und geplatzte Air Bubbles wieder restaurieren zu können und den Schuh einfach noch weitertragen zu können, wenn mir mal ein Panel reißt oder ein Mesh kaputt geht, kann ich da irgendwas ausgleichen und kenne ich jemanden, der mich da dann unterstützen kann und das sind so die Fragen, die sich dann irgendwann im Verlauf dieser Leidenschaft stellen, welchen Weg gehe ich eigentlich? Bin ich Sammler? Bin ich Träger? Was sammle ich und wie pflege ich? Ich glaube, das sind Dinge, du hast es gerade auch schon angesprochen, mit denen man sich dann zwangsläufig irgendwann einfach auseinandersetzt.
Und das kann zu Kopfschmerzen führen, unter anderem, wenn man sich halt irgendwann fragt, so, wo zur Hölle bringe ich all diese Schuhe unter? Das kann allerdings auch zu Glücksmomenten führen, wenn man dann endlich die Lösung dafür gefunden hat. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, als wir hier vor fast 3 Jahren in die neue Wohnung gezogen sind, hat es an Platz sicherlich nicht gemangelt, aber eher an der Frage, wo genau bringe ich das unter und wie mache ich das? Und ich habe mich ja dazu entschieden, dann die Schuhe in den Kartons zu lassen, weil die Kartons für mich einfach dazugehören, gerade bei Nike SB. Ich liebe ja auch die unterschiedliche Farbwahl, die es dann gibt. Dann gibt es die Pink Box Era, die Golden Box Era und so weiter und so fort. Und deswegen gehört das für mich einfach dazu. Außerdem sind sie dann ja durchaus staubgeschützt und auch lichtgeschützt. Gleichzeitig will man natürlich jetzt aber auch nicht, dass die Kartons verblassen. Das heißt, du brauchst eine Ecke, wo halt nicht die Sonne drauf knallt. Du brauchst eine Umgebung, die nicht irgendwie zu feucht ist beispielsweise. Also es wäre vielleicht recht dumm, seine Schuhe im Badezimmer zu lagern. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Gleichzeitig überlegt man natürlich auch, wie mache ich es am besten und bin dann halt dazu übergegangen, halt eben Hochlagerregale zu kaufen, weil wir halt recht hohe Decken haben und die passen perfekt rein und so sind die Schuhe übereinander gestapelt in Boxen und so organisiert, dass es halt farblich gesehen auch nicht nach dem größten Chaos aussieht. Das hat dann gefreut, aber bis man diese Möglichkeit bzw. diese Entscheidung getroffen hat, sind halt, keine Ahnung, 3 oder 4 Monate vergangen und in der Zeit standen halt die Schuhboxen kreuz und quer überall rum und ich habe mich morgens halt auch im Wolf gesucht. Also das war schon sehr, sehr spannend.
Absolut. Und ich finde das wirklich auch schön, wie sich diese Hochregale, die du bei euch in der Wohnung integriert hast, auch stimmig in die Wohnung oder in das Gesamtbild integrieren? Weil normalerweise würde man ja sagen, so, okay, das ist jetzt so ein Regal, das ziehe ich mir eher mal in den Keller oder das sieht jetzt nicht schön aus. Absolut gar nicht. Das passt alles, das sieht geordnet aus, das sieht schön aus, das sieht harmonisch aus. Es passt und entsprechend gut. Ich glaube, wenn ich jetzt bei mir wohnlich dasselbe machen würde, ja, wir haben auch hohe Decken, es könnte funktionieren, aber ich habe für mich einfach einen anderen Weg gefunden. Aber dieses Glücksgefühl kenne ich trotzdem auch, wenn man einfach sagt, okay, das sieht gut aus, das passt.
Es ist organisiert, genau, man kann es
farblich organisieren, man kann es nutzen, man kommt irgendwie an seine Schuhe ran, alles toll. Genau, kann ich einfach nur so beipflichten. Und ja, was macht man dann mit seiner Leidenschaft, wenn man nicht als Sneakerhead irgendwie erst seit 2-3 Wochen irgendwie im Game mit dabei ist, sondern wie du und ich vielleicht auch schon das ein oder andere Jahr länger, dann kann man sich natürlich für sich sagen, so nö, ich möchte mit meiner Leidenschaft lieber für mich alleine bleiben. Klar, das geht, das kann man machen.
Aber es wäre so verdammt langweilig.
Andere Dinge machen, weil es sonst so verdammt langweilig wäre. Du sagst es. Es gibt Leute, die haben einfach auf Basis ihrer Leidenschaft einen Store aufgemacht. Das betrifft zum Beispiel die Soulbox, 43,5, Glory Hole, Asphaltgold, Bonkers. Die Liste der Stores ist lang, wo sich die Besitzer bzw. die Gründer gesagt haben, so, ey, das ist meine Leidenschaft und ich glaube, ich habe einen gewissen USP, den ich hier integrieren kann. Ich kann es anders machen oder besser machen als die, die es bisher in meiner Stadt oder in meiner näheren Umgebung schon so machen. Ich will es versuchen. Ich habe so Bock da drauf und mach das halt einfach mal. Manche publizieren Podcasts, habe ich gehört. andere Sonst drehen gehen. Videos. Oh Gott, creepy. Andere schreiben für Magazine. Amadeus, bitte. Oder Blogs, beziehungsweise ziehen ihre Social-Media-Kanäle so hoch, wo sie dann regelmäßig einfach ihre Errungenschaften, ihre Fits und alles zeigen, was sie so umtreibt oder einfach so ein bisschen Knowledge auch vermitteln. Man kann heute so viel machen. Andere Leute reinigen und pflegen Schuhe und nutzen das einfach und sagen so, Mensch, schick mir deine Schuhe zu, ich kümmere mich schon drum. Super, Shoutout an Buggy Joe an der Stelle, der das einfach wunderbar seit Jahren so macht. Andere bauen sie einfach. Last Trucks zum Beispiel, ein Schuhmacher, ein wirklich gelernter Schuhmacher, der dieses Handwerk beherrscht und ja, dir, wenn du willst, einen Air Max 1 from scratch aufbauen kann. Ich finde das großartig. Man kann aus dieser Leidenschaft einfach so viel mehr machen als nur Schuhe kaufen, Schuhe stapeln und Schuhe tragen, sondern mit seiner Leidenschaft innerhalb dieser Community, innerhalb dieser Kultur anderen Leuten ja gefühlt eine Freude machen, beziehungsweise ja, geh noch einen Schritt weiter mit der grafischen Illustration zum Beispiel, siehe Studio Ego Trips, was da aus Münster dann gemacht wird, ob das dann Poster sind, ob das T-Shirts sind, die auf bestimmte Releases eingehen und darauf thematisch einzahlen oder auch nur Fußmatten herzustellen und zu vertreiben, auf denen steht, ey, nice Kicks, das ist einfach zauberhaft so und damit kann man sich in dieser Szene, in dieser Kultur halt auch einfach integrieren und ein nennenswerter Bestandteil dieser werden.
Und das finde ich halt so schön. Diese Kultur steht jedem offen. Du kannst da reinkommen und sagen, hi, hier bin ich, was kann ich tun? Ja? Oder hi, hier bin ich, wer kann mir mal helfen? So, wenn du wirkliches Interesse hast, und das, ich kann mich da nur wiederholen, wenn du wirkliches Interesse an etwas hast, dann sollte die Kultur auch für dich da sein und sagen, wir sind hier und wir helfen dir. Ja, wir bringen dir etwas bei und wir gehen mit dir einen Schritt weiter. Egal, welche Richtung das einschlägt, wie du schon sagst, ob du wirklich einen ganz, ganz großen Schritt gehst und sagst, ich publiziere etwas oder ich mache einen Store oder mache eine Brand oder was auch immer. Oder ob du eher im Kleinen bleibst und sagst, ey, ich habe meine Interessen und ich kaufe die Sachen und ich supporte meine Jungs und Mädels und besorg denen halt irgendwie auch mal einen Schuh oder mach für die mit bei Raffles oder ähnliches. Egal, wie groß du das aufziehen möchtest oder nicht, sobald du sagst, ich habe Interesse daran und ich beteilige mich, bist du Sneakerhead. Du bist in dieser Kultur, selbst wenn du dich nicht als Sneakerhead bezeichnen möchtest, weil das vielleicht auch ein abgestandener Begriff ist. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber dieser Begriff funktioniert halt eben als solches sehr, sehr gut. Und ich würde fast schon so weit gehen, dass ich mir das auch von den Leuten wünschen würde. Ja, dass man dieses Interesse auch wirklich nicht unbedingt zur Schau stellen muss, aber dass man es hat. Und dass man nicht nur sagt, ja, das ist jetzt, dass ich mache das und ich finde das cool und wenn es morgen nicht mehr cool ist, dann mache ich halt irgendwie was anderes, sondern dass du wirkliches Interesse zeigst und auch Lust darauf hast, weil das führt ja auch dazu, dass sich halt eben Geschichten entwickeln. Wenn sich Geschichten entwickeln, haben wir alle mehr zu erzählen, haben wir alle mehr was auszutauschen und das ist doch eigentlich das Geile. Ja, ich möchte mich mit den Leuten über die Dinge unterhalten. Warum findest du den Schuh jetzt extrem gut? Warum gefällt dir das so gut? Was ist das, was für dich dahinter steckt? Und wenn deine Antwort ist so, ja, es ist halt einfach nur der Colorway, na, dann ist es halt eben die Antwort. Ja, aber dann hast du dir trotzdem Gedanken darüber gemacht. Und das finde ich halt so, naja, das finde ich halt so schön, weil das ist halt auch das, was wir hier machen wollen. Ja, Geschichten erzählen und ein bisschen in dieses kulturelle Deep Diven und einfach unser Interesse an der ganzen Geschichte dann in unserem Falle halt eben zur Schau stellen.
Ja, du möchtest Schuhe tragen, die vor dem Fall des Eisernen Vorhangs in Jugoslawien hergestellt wurden. Fein, warum nicht? Du möchtest was Spezielles sammeln, wie den Reebok Workout. Gibt es tatsächlich. Warum auch nicht das? Und deshalb Shoutout an Nick Heyman aus London, der ein eiserner Reebok Workout Sammler ist. Du möchtest Nike SB sammeln, vielleicht ein etwas aktuelleres Beispiel. Der Dunk, vielleicht eine Silhouette, die sich jetzt für den Einstieg nicht so lohnt, weil viel Enttäuschung wahrscheinlich auch da mitkommt, weil man nicht alles bekommen kann und sich durchsetzen kann. Aber es gibt ja noch unzählige weitere SBs, die man sammeln kann. Die SB-Historie, und das können wir euch in unserer Nike SB-Episode auch belegen, die gibt es nicht erst seit 2 Jahren. Und egal, wofür dein Footwear-Herz schlägt, egal, ob deine Sammlung 30 oder 300 Paare umfasst und selbst wenn es nur 5 Paare sind, solange diese 5 Paare deine 5 Highlights sind, ist die Welt doch in Ordnung. Wie bei allem im Leben. Es geht hier nicht um das, was die anderen sagen, was cool ist. Wir lassen uns doch auch alle gerne beeinflussen und sind recht empfänglich für Hypes oder ja, sind begeistert von neuen Techniken oder Materialien, Modellen, Technologien. Aber am Ende des Tages geht es doch nur um dich und das, was dir am Fuß gefällt. Und das ist auch gut so, um mal einen ehemaligen Berliner Bürgermeister zu bemühen. Hikmet hat es mal ganz schön gesagt. Sneakerkultur ist deshalb so toll, weil es nicht um Politik, Religion oder andere schwere Themen geht. Es geht einfach nur um schöne Schuhe und eine gute Zeit damit und eine schöne Geschichte dahinter. Und jeder sollte in dieser Kultur bzw. in diesem Kreis willkommen sein. Jeder sollte sich einbringen können. Und du bist Sneakerhead. Selbst wenn du eben gesagt hast, dass das vielleicht auch schon ein ganz schön abgegriffener Begriff sein kann, aber du bist Sneakerhead, wenn du das verstanden hast und es dir nicht nur um Hype und Kohle geht.
Und in diesem Sinne, mit diesem Schlusswort, vielen Dank, dass ihr bei der 80. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O-Schuhen-Podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/O-Schuhen-Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat O'Shun schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Briny Boy schrieb vor einigen Wochen: So sympathische und nette Menschen. Vielen Dank für eure super Podcasts. Sie sind einfach die perfekte Unterhaltung am Ende eines anstrengenden Tages im Homeoffice. Mein Favorite Moment einer Episode war, als Simon darauf zu sprechen kam, dass Erinnerungen mit Schuhen wichtiger sind, als den Schuh im Regal zu haben. Und ich musste dabei an meinen Purple Lobster SB Dunk denken, welcher seit einer Silvesterparty einen Fleck hat, welcher nicht mehr zu entfernen ist. Und dennoch denke ich, auch wenn er im Resale nichts mehr wert ist, steigern diese Erinnerungen verbunden mit Schuhen allgemein den persönlichen Wert des Paares. Das ist auch ein wichtiger Teil der Turnschuhkultur, die Verbindung zwischen dem Schuh und seinem Träger. Da könnte man fast meinen, ich habe diesen Kommentar rausgesucht, passend zur Episode. Vielen Dank an dieser Stelle. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschu-tschu.
Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.